Guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Gottesdienst heute Morgen hier gemeinsam feiern dürfen. Und ich wünsche, dass Gott uns alle miteinander segnen würde. Ich freue mich auch, dass wir hier und da wieder Geschwister sehen, die auf Urlaubsreisen waren. Wir freuen uns, dass ihr heile wieder hier seid und wir eben diese Gottesdienste wieder gemeinsam erleben dürfen. Und das zeigt uns einfach auch, dass wir einander brauchen, dass wir einander schätzen und dass es gut ist, eben, dass wir auch einander haben. Ich weiß nicht, wie die lieben Jugendlichen aus Tuningen empfunden haben, die am Dienstag noch mit dabei waren, als sie die Folie hier vorne gesehen haben. Als ich mich vorbereitet habe, oder ich hatte ursprünglich vor, mich auf ein anderes Thema vorzubereiten heute Morgen, und je näher der Tag kam und je mehr ich mich damit auseinandersetzte, empfand ich, dass es irgendwie nicht die Zeit ist, dieses ursprüngliche Thema weiter zu verfolgen. Und irgendwie wurde mein Blick auf das Thema eben gelenkt, das ich in Tuningen hatte. So verzeiht mir, wenn ihr es heute noch ein zweites Mal hört, aber ich bete dafür, dass Gott euch Dinge neu wichtig macht, die ihr am Dienstag vielleicht nicht gehört habt. Und ja, alle anderen haben so vielleicht die Möglichkeit, einen kleinen Einblick zu bekommen, auch in die Zeit, die wir dort hatten in Tuningen. Und ja, herzlichen Dank für eure Gebete. Und wir sind auch dem Herrn dankbar für seinen Segen, den er uns eben geschenkt hat. Es war 2005, als meine Frau und ich damals gerade 3 Jahre verheiratet, zu einem Urlaub nach Mallorca aufgebrochen sind. Da wir unsere Urlaubszeit gerne etwas aktiver verbringen, hatten wir auch in dem Jahr geplant, uns ein wenig sportlich zu betätigen. Zumindest hatte ich das mir vorgenommen. Und ich hatte geplant gehabt, ein paar Fahrradtouren auf der Insel zu machen. Wollte das nicht alleine machen und wurde dann von einer Rennradtruppe eingeladen. Das waren so Freizeit-Rennradfahrer, schon etwas ambitioniert, aber bei weitem keine Profis. Die trafen sich dort in Mallorca und hatten gesagt, sie wollen ein paar Ausfahrten zusammen machen. Und das wäre jetzt ihre erste Tour gewesen. Die meinten so, ja, zum Warmfahren. Und haben mich eingeladen, dabei zu sein. Und ich dachte, okay, warum nicht zum Warmfahren? So ganz unsportlich fühlte ich mich nicht. Fahrradfahren gefahren bin ich gerne. Und so bin ich mit ihnen mit. Eine Rundtour, 80 Kilometer, das wird schon gut gehen. Die ersten 40 Kilometer waren richtig gut und ich konnte gut mithalten, hatte mich gewundert. Aber das war ungefähr der Zeitpunkt gewesen, wo ich dann merkte, Moment mal, ich hatte die ganze Zeit Rückenwind. Und das bedeutete jetzt aber auch für die letzten 40 Kilometer, dass das anders sein wird und ich ordentlich Gegenwind bekommen werde. Und so war es auch. Bis Kilometer 50 funktionierte das noch alles einigermaßen, aber mit jedem Kilometer wurden meine Beine schwerer, die Abstände zu meinem Vordermann wurden größer, an Windschatten war da schon gar nicht mehr zu denken. Und das führte dazu, dass ich an so einer kleinen Steigung, nicht der Rede wert, ich will noch nicht mal von einem Hügel sprechen, ja, abgerissen bin, nicht mehr hinterherkam. Nun, die waren so gut gewesen, die haben dann irgendwann auf mich gewartet und einer dieser Truppe gab mir dann so einen Energy-Riegel, so einen kleinen Riegel voll mit Kohlenhydraten und wisst ihr, der hat Wunder gewirkt. Der hat meine Situation echt komplett verändert und ich hab das davor und danach nie wieder so intensiv empfunden, was so ein Energieschub eigentlich ausmachen kann. Ich habe tatsächlich die letzten 20 Kilometer, die das da noch waren, geschafft, bin mit angekommen. Aber wisst ihr, die Tatsache, dass ich heute, 2024, davon erzähle, zeigt euch, dass sich dieses Erlebnis mir eingeprägt hat. Da ist etwas passiert, da gab es etwas, das mein Leben verändert hat. Das war eine kleine Sache oder meine Situation, nicht mein Leben, aber meine Situation damals verändert hat. Da gab es etwas, was eine gute Auswirkung hatte. Und vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben oder aus eurem Leben. Da gibt es Dinge, die unser Leben verändern können. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel dankbare Menschen glücklicher sind. Vermeintlich eine kleine Sache, dankbar zu sein, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, gab es Forschungen zu, dass dankbare Menschen glücklicher sind, dass Dankbarkeit das Leben verändert. Darf ich euch mal was vorlesen? Forschungsergebnisse zeigen, dankbare Menschen fühlen sich wohler und sind glücklicher. Sie sind auch zufriedener mit ihrem Leben, optimistischer und hilfsbereiter als andere. Doch nicht nur das. Wer dankbar sein kann, also wertschätzt, wie viel Gutes ihm jeden Tag widerfährt, produziert auch mehr Serotonin und Dopamin. Beides Hormone, die auch Glückshormone genannt werden. Diese beiden Hormone wirken sich sowohl auf unsere körperliche wie auch unsere geistige Gesundheit aus. Geringere Entzündungswerte im Körper, besserer Schlaf, ein gesünderes Herz-Kreislauf-System. Ist es nicht bemerkenswert, was Dankbarkeit bewirkt? Sind deswegen alle Menschen dankbar? Leider nicht. Aber sie könnten, nicht wahr? Da gibt es Menschen, die stellen ihre Ernährung um und schaffen allein durch eine bewusste Ernährung eine Gewichtsreduktion. Viele Menschen träumen davon, die würden gerne ein paar Kilo abnehmen. Und das schaffen manche einfach, indem sie ihre Ernährung umstellen. Das hat einen guten Einfluss auf ihr Leben. Ärzte sagen, dass wenn wir pro Woche 150 Minuten Bewegung haben, das sind ungefähr 20 bis 25 Minuten pro Tag, dass sich das positiv auf die Gesundheit und Beweglichkeit im Alter auswirkt. 20 bis 25 Minuten pro Tag, aber intensive, also ein strammer Spaziergang. Ja? Bewegen sich deswegen alle Menschen so viel? Nein. Aber sie könnten es. Es würde einen guten Einfluss auf ihr Leben haben. Nun, ihr Lieben, ihr seid heute Morgen nicht hier, um Gesundheitstipps von mir zu hören, nicht wahr? Aber ich möchte das als Einleitung nutzen. Vor einiger Zeit bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die mich ja eigentlich seit Monaten beschäftigt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich durfte in dieser Bibelstelle erkennen, dass es Dinge auch im Wort, in der Schrift gibt, die sich positiv auf unser Leben auswirken werden. Ja, wenn ihr euch an die Predigten in diesem Jahr erinnert, die ich halten durfte, dann wisst ihr, dass ich öfter über das Volk Israel sprach. Wie sie aus Ägypten ausgezogen sind, der Kampf gegen Amalek war Anfang des Jahres. Dann sprachen wir davon, wie sie weitergezogen sind, wie es ein Jahr aber in ihrem Leben gab, wie sie davor zurückschreckten, nach Kanaan einzuziehen. Ja, wir hatten eine Predigt gehabt, wo Josua ermutigt wurde, stark zu sein und mutig zu sein, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Und das Wort, das ich heute Morgen mit euch lesen möchte, geht eben genau in diese Richtung. Ich bin wieder in 4. Mose und diesmal in Kapitel 14. Und ich möchte mit euch den Bibelabschnitt von Vers 6 bis Vers 9 lesen. Habe euch diesen Text hier vorne mitgebracht und es ist Josua, der sich hier an das Volk wendet. Wir erinnern uns, das sind 12 Spione ausgesandt nach Kanaan, sie kommen zurück und 10 von ihnen sagen, jawohl, das Land ist toll, es ist wunderbar, so wie Gott das gesagt hat, aber da sind Feinde, ja, dieses Ja, aber, über das wir sprachen. Und sie verunsichern das Volk. Sie verunsichern nicht nur das Volk, sie verleiten das Volk sogar dazu, sich gegen Gott zu stellen und zu sagen, warum sollen wir dahin gehen? Lasst uns lieber zurückgehen nach Ägypten. Und jetzt an der Stelle treten eben Josua und Kaleb auf. Und es heißt hier in Vers 6, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Als ich diesen Bibelabschnitt, wie gesagt, vor Monaten gelesen habe, da fällt mein Blick auf diese Aussage in Vers 8. Wenn der Herr Gefallen an uns hat. Und wisst ihr was, ich fing an, darüber nachzudenken. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich diese Aussage, die Josua und Kaleb hier vor das Volk bringen, wenn der Herr Gefallen an uns hat? Und wisst ihr, ich musste erkennen, diese Tatsache, sie wird unser Leben verändern. Wenn der Herr Gefallen an deinem Leben hat, dann wird sich dein Leben verändern. Das geht nicht spurlos an dir vorüber. Und wisst ihr, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und so möchte ich mit euch heute Morgen darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn der Herr Gefallen an uns hat. Wir wollen dann auch die Konsequenzen daraus betrachten, die es am Ende mit sich bringt. Seht mal, einen Punkt, den wir hier ableiten können, ist der, und der ist sehr eindeutig: Wir als Menschen, wir sind Gott nicht egal. Und wisst ihr, ich finde, das ist so ein wunderbarer Gedanke, sich damit auseinanderzusetzen, das ist so unglaublich wertvoll. Du und ich, wir sind Gott nicht egal. Vielleicht fühlt sich das für dich manchmal so an. Vielleicht empfindest du das manchmal so, als wäre dein Leben Gott egal. Aber mitnichten, die Bibel ist voll davon, dir genau das Gegenteil zu sagen. Du bist Gott nicht egal. Schau mal, Gott schuf uns nach seinem Bilde. Ist das nicht besonders? 1. Mose 5, Vers 1. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn nach seinem Bild. Das bedeutet doch etwas, oder? Gott macht uns seinem Bild gleich. Wir sind Gott nicht egal. Und David erstaunt in Psalm 8, Vers 5 und sagt: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als die Engel. Alles, was du geschaffen hast, hast du unter seine Füße getan. Manchmal sprechen wir Menschen davon, dass wir die Krone der Schöpfung wären. In diesem Bild, ja. Dass alles, was der Herr gemacht hat, er uns zur Verfügung gestellt hat. Und er will uns Vernunft geben, Weisheit geben, richtig damit umzugehen. Wir sind Gott nicht egal. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und weißt du, in Psalm 139, da steht auch ein besonderes Wort. Und zwar: War Gott dabei, als du in dem Körper deiner Mutter vorbereitet, geschaffen wurdest? Dein Entstehungsprozess, dein Entwicklungsprozess stand unter Gottes Aufsicht. Psalm 139 bringt das sehr klar zum Ausdruck. Ich lese uns hier einmal die Verse 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Die Entstehung deines Lebens und meines Lebens stand unter Gottes Aufsicht. Warum? Weil du Gott nicht egal bist. Und es ist ein ganz besonderer Gedanke. Und darüber hinaus, wisst ihr, in der Geschichte der Bibel, in der Geschichte der Menschheit erkennen wir sehr genau, dass wir Gott nicht egal sind, dass Gott uns nicht unserem Schicksal überlassen hat, sondern als Sünde in unser Leben getreten ist und wir von Gott getrennt wurden, da war es Gott gewesen, der uns wieder einen Weg aufmachte. Und in Jesus Christus unternahm Gott die letzte Rettungsmission für uns Menschen, die allumfassende, weil wir Menschen ihm eben nicht egal waren, weil er Gefallen an uns haben will. Und deshalb sandte er seinen Sohn Jesus zu uns auf die Erde. Wir sind ihm als Menschen nicht egal, aber auch die Art unserer Lebensführung ist Gott nicht egal. Und das lässt ja diese Aussage, die Josua hier trifft, wenn der Herr Gefallen an uns hat, darauf lässt diese Aussage schließen. Es geht ihm ja nicht darum, wie wir aussehen, ob wir groß sind, ob wir klein sind, ob wir schlank oder etwas kräftiger sind. Das ist Gott vermutlich egal. Ich weiß es nicht, aber so würde ich das ansehen. Ja? Er hat ja Acht darauf. Aber wenn es hier heißt, wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann geht es ihm in erster Linie um die Art unserer Lebensführung. Und wisst ihr, das Interessante ist, Gott hat Sorge dafür getragen, dass wir Menschen in der Bibel, hier in Gottes Wort, wo er uns seinen Willen offenbart, wo Gott zeigt, wer wir Menschen sind, wo Gott uns zeigt, woher wir kommen, warum wir leben, wohin wir gehen. In diesem Wort zeigt Gott uns eben auch, was er von uns erwartet. In diesem Wort legt er uns Rahmenbedingungen fest, an denen wir erkennen können, wann unser Leben ihm gefällt oder wie unser Leben ihm gefallen könnte. Und wisst ihr, ich finde das so bemerkenswert, dass es so viele Versuche in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, die Bibel aus dem Leben zu schaffen. Wir brauchen sie nicht mehr. Und dass Gott Sorge getragen hat, dass dieses Buch eine so weite Verbreitung gefunden hat wie kein anderes Buch dieser Welt. Erinnert ihr euch, liebe Kinder, an die letzten Sonntagsschulferientage? Ich glaube, das waren die letzten, vielleicht täuscht mich da meine Erinnerung, aber was für einen Wert diese Bibel hat. Ja, das ist schon besonders und Gott trägt Sorge dafür, dass wir Zugang zu diesem Wort haben, weil wir ihm nicht egal sind. Ja, wir sind Gott nicht egal. Und das nächste ist, dass Gott eben auch Acht auf uns Menschen hat. Vor seinen Augen, vor seinen Ohren ist nichts verborgen. Psalm 139, ich hatte ihn schon zitiert, er beginnt ja damit, dass unsere Gedanken, unsere Worte, die noch nicht ausgesprochen sind, die kennt Gott alle schon. Der weiß das, was wir denken. Wir können ihm nichts vormachen. Ist euch aufgefallen, was wir im Einleitungswort gelesen haben oder vielleicht auch gehört haben? Dort in Psalm 33, 14 und 15, da heißt es, von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf der Erde wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz und gibt Acht auf alle ihre Werke. Ist das nicht bemerkenswert? Gott sitzt auf seinem Thron und er sieht auf alle, die auf der Erde wohnen. Und nicht nur das, er achtet auf sie. Er achtet auf sie, wie sie leben. Er achtet, wie ihre Beziehung zu ihm, ihrem Schöpfer ist, ob sie ihn ignorieren, ob sie ihn ablehnen. Gott weiß das. Gott achtet darauf. Es ist ihm wichtig. Und wisst ihr, er ist im Bilde darüber, was wir tun und was wir nicht tun. Er ist im Bilde darüber, was wir unterlassen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns vor Augen halten sollten. Wir Menschen, wir können Gott nicht täuschen. Wir können Gott nichts vormachen. Wisst ihr, vielleicht gelingt das den Kindern manchmal. Und wisst ihr, ich erinnere mich an meine Zeit. Ich hoffe, es überrascht meine Eltern nicht, dass ich sie manchmal getäuscht habe. Wir hatten so eine Abmachung zu Hause gehabt. Wir hatten ein Fernsehgerät zu Hause, das wir als Kinder alleine nicht fernsehen sollten. Und wir waren ja für unser Alter vielleicht auch ganz schlau gewesen. Einer hat Schmiere gestanden, hat geguckt, wenn die Eltern kommen. Und der andere hat ferngesehen. Aber wisst ihr, das ist uns ein paar Mal gelungen. Und irgendwann kam dann mal Mama oder Papa nach Hause und legte die Hand auf den Fernseher. Das waren nicht diese Flachen von heute, das waren noch so mit Röhren. Und sie merkten das ganz warm. Das wird dann nicht von alleine, nicht wahr? Ihr Lieben, das gelingt uns manchmal, Menschen zu täuschen. Manchmal Eltern zu täuschen. Vielleicht täuschen Eltern auch manchmal ihre Kinder. Leben ihnen etwas vor. Aber Gott können wir nicht täuschen. Gott weiß das. Vielleicht gelingt es uns manchmal, das Finanzamt zu täuschen. Wir unterlassen in unserer Steuererklärung Einkünfte, die wir haben. Wir deklarieren sie anders. Wir versuchen, das irgendwie so zu drehen, dass es halbwegs funktioniert. Ja, wisst ihr, Gott weiß darum. Ihn können wir nicht täuschen. Vielleicht erteilen wir Aufträge an Handwerker schwarz, sparen uns die Mehrwertsteuer. Ich meine, der Staat kriegt doch ohnehin genug, oder? Aber wisst ihr, es ist nicht recht. Es ist nicht recht vor dem Gesetz. Und es ist nicht recht vor Gott. Ihn können wir nicht täuschen. Vielleicht täuschen wir unseren Arbeitgeber mit unserer Arbeitsleistung. Ja, wir könnten vielleicht besser sein. Vielleicht könnten wir genauer auf unsere Pausenzeiten achten. Aber es gelingt uns, ihn zu täuschen. Gott täuschen wir nicht. Er sieht das. Wisst ihr, Dinge, die Gott nicht gefallen und Auswirkungen auf unser Leben haben werden. Denn wenn wir sagen, dass unser Leben verändert wird, wenn es Gott gefällt, dann wird unser Leben eben auch nicht verändert oder nicht in diesem Sinne verändert, wenn unser Leben Gott nicht gefällt. Aber lasst uns mal konkreter werden. Lasst uns mal fragen, was gefällt dem Herrn eigentlich? Was zeichnet Menschen aus, an denen Gott gefallen hat? Und ich möchte mich hier heute Morgen auf drei Psalmworte beschränken und möchte versuchen, anhand dieser Worte zu zeigen, was dem Herrn gefällt. Und wünsche, dass Gott uns das wichtig macht, dass wir etwas daraus lernen können. Da sagt David in Psalm 51, 18 und 19, denn du hast nicht Lust am Schlachtopfer, ich wollte es dir sonst wohl geben. Und Brandopfer gefallen dir auch nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du, Gott, nicht verachten. Vielleicht bedarf dieses Bibelwort einer kurzen Erläuterung. David ist in Sünde gefallen mit Bathseba. Und es ist ihm gerade so gelungen, diese Sünde so halbwegs zuzudecken. dass kaum jemand etwas davon mitbekommen hat. Aber Gott ist es nicht entgangen. Und Gott sendet einen Nathanael. Gott sendet einen Nathan. Der erzählt ihm eine Geschichte, die David seiner Sünde überführt. Und dieser Psalm 51 ist der Bußpsalm Davids. Und wisst ihr, David zerbricht vor seinem Gott, den er ja liebte, mit dem er so viele Erfahrungen gemacht hat, der ihm schon so oft im Leben geholfen hat. Und jetzt diese Sünde, die ihn von Gott trennt, es wäre ihm fast gelungen, diese Sünde zuzudecken oder ungesehen werden zu lassen, aber nicht bei Gott. Und jetzt erkennt David, Gott, Opfer, Brandopfer, die gefallen dir nicht. Ich würde das alles tun. Gott, aber ich weiß, was dir gefällt. Das ist dieses zerschlagene Herz. Das ist dieser zerbrochene Geist, wo ich mich vor dir beuge, wo ich bekenne, wo ich wahrnehme, dass ich Unrecht getan habe. Und das, Gott, das wird dir gefallen. Ihr Lieben, das möchte ich heute Morgen mit uns teilen. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht bist du ein Mensch, in dessen Leben es zur Sünde gekommen ist. Und vielleicht hast du heute Morgen dieses Gefühl, dass die Sünde dich in deinem Leben sogar erdrückt. Dass sie dich jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag daran erinnert, wie gebunden du bist. Vielleicht weiß deine Ehefrau oder dein Ehemann gar nichts von deiner Sünde, aber sie ist da. Vielleicht bist du ein junger Mensch und du verheimlichst vor anderen diese Sünde, versuchst sie nach außen zu verdecken. Aber weißt du, Gott sagt dir heute Morgen, hör auf damit. Weißt du, er gab seinen Sohn ans Kreuz. Du darfst mit deinem Leben, das kaputt ist, das von der Sünde erdrückt wird, mit diesem Leben darfst du zum Kreuz kommen. Du darfst dich vor ihm beugen und du wirst Gottes Gefallen finden und er wird dein Leben verändern. Und es gibt so viele Zeugen heute Morgen hier, die das hören und die sagen, ja, das ist wahr. Ich habe das genauso erlebt. Gott hat mich nicht von sich abgewiesen. Er hat mich angenommen und er hat mir einen neuen Geist gegeben. Er hat mir seinen Geist gegeben. Er hat mir wieder Lebensfreude geschenkt. Er hat mir Mut für meinen Alltag geschenkt. Das ist es, was Gott tun will. Weißt du, wenn das, was du in deinem Leben vorweist, nur Fassade ist, wenn du nur einen frommen Schein abgibst, dann gib dieses Leben auf. Wage es, diesen Schritt zu gehen, zum Kreuz zu kommen und wirklich frei zu werden. Es wird dein Leben verändern, weil es etwas ist, was Gott gefällt. Ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Und wisst ihr, wenn ich das jetzt nur so kurz streife, es ist der Zeit wegen, ja, aber nehmt diesen Gedanken mit. Nehmt ihn mit in die Woche. Denkt darüber nach. Bittet Gott, dass er euch begegnet in diesem Wort. Merkt es euch für die Zeiten in eurem Leben, wo ihr zerbrochen sein werdet. Und ich wünsche jedem von euch, von uns, der heute Morgen hier ist, der dieses Wort hört und der diesen Moment in seinem Leben nicht erlebt hat, ich wünsche es dir, dass du ihn erlebst, aber ich wünsche dir auch, dass du dann an dieses Wort denkst, dass das der Moment ist, wo Gott Gefallen an deinem Leben hat. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, was zeichnet diese Menschen aus? Psalm 41, Vers 12. Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren wird. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Ihr Lieben, Gott gibt uns ein Werkzeug in unserer Hand, mit dem wir prüfen können, ob unser Leben Gott gefällt oder nicht. Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren wird. Und das ist jetzt etwas sehr Praktisches. Ihr Lieben, es macht Sinn, dass wir uns in unserem Leben Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Gibt es diese Momente, wo unser Feind über uns triumphiert? Gibt es diese Momente, in denen wir Niederlagen erleben? Gibt es diese Momente, wo wir das Gefühl haben, eben nicht mehr weiterzukommen? Dann können wir Ursachenforschung betreiben, weil das zeigt uns mit anderen Worten, dass es da etwas gibt, was wir ändern könnten oder was wir vielleicht auch in unserem Leben ändern sollten, damit er, Gott, Gefallen an uns haben kann. Dieser Vers, er zeigt uns, dass wenn Gott Gefallen an uns hat, dann wird das eben auch hier nicht ohne Folgen für unser Leben bleiben. Wenn Gott Gefallen an uns hat, und ich werde am Ende der Predigt noch einmal darauf eingehen, was Feinde in unserem Leben sein können, und vielleicht erinnern wir uns dann genau an diese Stelle, dass wenn der Herr Gefallen an uns hat, unsere Feinde eben nicht über uns triumphieren werden. Nutze es und untersuche dein Leben dahingehend und bitte den Herrn, dass er dir Dinge im Leben zeigt, die Hindernisse sein könnten. Der dritte Punkt, der Menschen auszeichnet, die den Herrn gefallen. Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte vertrauen. In Tuningen habe ich die jungen Leute gefragt, was zeichnet einen Menschen aus, der den Herrn fürchtet? Das ist ja das, was hier in Psalm 147 zum Ausdruck kommt. Er, der Herr, hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Und wir kamen darauf, dass den Herrn zu fürchten eben auch bedeutet, dass wir ihn bei seinem Wort nehmen. Dass eben das, was Gott uns in seinem Wort sagt, dass wir das annehmen. Dass wir das versuchen, in unserem Leben umzusetzen, dass wir Acht darauf haben, dass wir das im Leben berücksichtigen, dass wir daran glauben, dass wir uns von diesem Wort zurechtweisen lassen. Das bedeutet es unter anderem, den Herrn zu fürchten. Und ich möchte das mit euch mal jetzt anhand unserer Geschichte, ich möchte darauf zurückkommen, auf diese 12 Spione, die nach Kanaan gezogen sind und nur 2 von ihnen fürchten den Herrn und gefallen an dieser Stelle dem Herrn. Das sehen wir eindeutig aus dem Verlauf der Geschichte. Aber lasst uns einmal darauf sehen, was diesen Unterschied eigentlich ausmachte. Wenn wir an diese 10 Spione denken, dann fällt uns auf, sie befassen sich nur mit den Problemen, die sie gesehen haben. Sie gehen nach Kanaan, sie sehen dieses wunderbare Land, aber die Probleme, die sie auch sehen, versperren ihren Blick total. 4. Mose 13, 28 und 29. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kein Durchkommen, nur Probleme. Und ihr Lieben, wisst ihr, es gibt Menschen, die sehen in ihrem Leben nur Probleme. Die schauen auf ihr Leben und die sehen nur die Probleme. Und das ist das Einzige, oder oft entsteht der Eindruck, das ist das Einzige, was in ihrem Leben zählt. Wie schwer sie getroffen sind und wie schlimm das ist und dass ihnen etwas widerfahren ist. Und wisst ihr, manchmal, ich will, bitte versteht mich nicht falsch. Es kann sein, dass der Herr uns in unserem Leben durch Tiefen führt, dass da wirklich Nöte sind, dass da wirklich Probleme sind. Und ich möchte das nicht kleinreden, wenn der Herr dich durch Tiefen gehen lässt. Bitte, versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte uns eine andere Perspektive geben. Diese Probleme haben ja auch Josua und Kaleb gesehen. Sie wussten doch auch, dass es schwer wird, dagegen anzugehen. Aber bei ihnen sehen wir, die befassen sich gar nicht erst mit den Problemen. Sie befassen sich mit Gott. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, darauf kommt es an. Die Probleme, dafür wird der Herr sorgen. Er wird sich ihrer und auch unserer annehmen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Denen, die den Herrn fürchten, die haben Acht auf sein Wort. Die 10 Spione, sie glauben nicht an das, was Gott ihnen zugesagt hat. In 2. Mose, also Monate, Jahre vorher, hat Gott ihnen gesagt, ich werde euch nach Kanaan bringen, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Die 10 Spione, sie glauben nicht daran. Gott gibt eine Verheißung, nicht für uns, nicht für mich. In Vers 31 heißt es, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, diese 10, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Was Gott gesagt hat, was er versprochen hat, das ist das eine. Wir können nicht. Wisst ihr, es gibt diese Menschen, denen es schwer fällt, Gott bei seinem Wort zu nehmen, zu glauben, was er verheißen hat, sich an diese Verheißungen zu klammern. Aber wisst ihr, das ist genau das, was Josua und Kaleb gemacht haben. Wie gesagt, die waren in der gleichen Situation, aber sie nehmen Gott beim Wort, sie glauben an seine Zusage. Ich habe uns vor einiger Zeit an das Wort des Petrus erinnert, ja, der vom Herrn aufgefordert wird am Morgen, wo kein Mensch, wo kein Fischer aufs Meer rausfährt, um Fische einzuholen. Er sagt, Herr, aber auf dein Wort, weil du das gesagt hast, werfe ich mein Netz nochmal aus. Und sie fangen eine große Menge Fische, weil denen, die den, weil Gott Gefallen an denen hat, die ihn fürchten und sich an sein Wort halten. Es wird ihr Leben verändern. Diese 10 Spione, sie sehen sich selbst. Wisst ihr, die machen sich so klein wie Heuschrecken, die zertreten werden. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Schaut mal, die wissen schon mehr als alle anderen. Die meinen schon zu wissen, was andere über sie gedacht haben. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Jericho sich fürchtete vor dem Volk Israel, weil Gott mit ihnen war, nicht wahr? Und Josua und Kaleb, sie sehen nicht auf sich selbst, sondern sie rechnen mit dem, was Gott in ihrem Leben tun kann. Sie rechnen damit, was Gott in ihrem Leben bewirken kann. Sie rechnen damit, wie Gott ihr Leben verändern kann, was Gott in ihrem Leben tun kann. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ihr lieben Menschen, an denen Gott Gefallen hat, sind Menschen, die ihn fürchten. Es sind Menschen, die ihn bei seinem Wort nehmen. Ich bin so dankbar. Meine Frau hat mir zu meinem Geburtstag ein Bibelwort mitgegeben, das mich begleitet. Mach die Ohren auf, ein Wort Salomos, um die Worte der Weisen zu hören, und nimm meine Lehre zu Herzen, denn es wird dir gut tun, wenn du sie in deinem Sinn behältst. Sie werden alle miteinander auf deinen Lippen bereitstehen, damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt. Unterweise ich dich heute, gerade dich. Damit du dein Vertrauen auf den Herrn setzt, damit du dem Herrn glaubst, damit du seinem Wort glaubst. Und wisst ihr, ihr Lieben, die Frage ist, was bedeutet dir und mir Gottes Wort? Wie lege ich das in meinem Leben aus? Und ich möchte dir das mitgeben in die Woche. Achte bewusst darauf, was der Herr dir in deiner Bibellese schenkt. Versuch, dieses Wort in deinen Alltag zu übersetzen. Nur als Beispiel, wir alle kennen doch Matthäus 7, Vers 12. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut ihnen auch. Ihr Lieben, was bedeutet das für unseren Alltag? Hast du es gern, wenn schlecht über dich geredet wird? Hast du es gern, wenn Menschen über deine Schwächen herziehen und mit dem Finger auf dich zeigen? Nein? Warum tust du es dann manchmal? Und ich möchte niemand anderen anschauen. Aber ich glaube, das passiert, nicht wahr? Ihr Lieben, Gott bewahre uns davor, dass wir Gott nicht bei seinem Wort nehmen. Das gilt doch in beide Richtungen. Sein Wort, seine Verheißungen in Anspruch nehmen, aber auch seine Gebote, die er uns gibt, in Anspruch nehmen. Was halten wir von dem Wort in Philipper 2, Vers 14? Nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es hier, verbannt alle Unzufriedenheit und alles Zweifeln an Gott aus eurer Mitte. Luther sagt, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Tun wir das? Gelingt uns das? Ihr Lieben, fürchten wir den Herrn und verbannen alle Unzufriedenheit aus unserem Leben, weil der Herr es uns gesagt hat. Bitten wir den Herrn darum, wenn uns das schwerfällt, bitten wir den Herrn darum, dass er uns dabei hilft, dass er uns die Kraft gibt, das umzusetzen. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, werden wir das tun. Und es wird unser Leben verändern. Ein Bibelvers, der dem sehr nah ist, Epheser 5, Vers 20. Seid Gott alle Zeit dankbar für alles. Dankbarkeit verändert das Leben, haben wir am Anfang gesagt. Ihr Lieben, tun wir das? Nehme ich Gott hier an dieser Stelle beim Wort? Wenn mir das gelingt, dann wird er Gefallen an unserem Leben haben. Und das ist die Frage, die ich mir stelle und die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Hat Gott Gefallen an mir? Hat Gott Gefallen an meinem Leben? Ich bin da auf eine Bibelstelle hingewiesen worden, Psalm 139, Vers 24. Und mir wurde sie in Englisch zugeschickt. Diejenigen, die es verstehen, ich habe es euch hier mit dazu geschrieben. Zu Deutsch heißt diese Stelle in etwa so: Zeig mir alles, was dich an mir stört. Und führe mich auf dem Weg des ewigen Lebens. Erforsche mich, Gott, und prüfe mein Herz. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und führe mich auf ewigem Weg. Ihr Lieben, wollen wir das zu einem Gebet machen? In der nächsten Woche wollen wir das mitnehmen. Gott, zeig mir alles, was dich an meinem Leben stört. Ihr Lieben, dafür werden wir uns Zeit nehmen müssen. Das passiert nicht einfach so zwischendrin bei unserer Morgenandacht, wenn wir vielleicht unter Zeitdruck sind. Aber nimm dir mal bewusst Zeit die Woche. Sag, Herr, zeig mir, bitte. Ich möchte, dass du Gefallen an mir hast, damit mein Leben verändert wird. Weil wisst ihr, wenn das passiert, und ich möchte kurz dabei stehen bleiben, dann wird das unser Leben verändern. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird das unser Leben verändern, weil Gott seine Kinder segnen will. Vers 8. Er wird uns in dieses Land bringen, in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Gott wird das tun, weil Gott seine Kinder segnen will, wenn er Gefallen an unserem Leben hat. Und ich habe unsere jungen Leute in Tuningen darauf hingewiesen, dass es ein interessantes Detail gibt in Bezug auf dieses Wort Gefallen. Im Hebräischen steht ja das Wort Hapes. Und wisst ihr, die Bibel verwendet dieses Wort auch dort, wo die Zuneigung eines Mannes zu seiner Verlobten oder seiner geliebten Frau zum Ausdruck gebracht wird. Ein Mann, der seine Frau liebt, dem fällt es nicht schwer, ihr Gutes zu tun. Ein Bruder sagte in Tuningen, er ist jetzt 24 Jahre verheiratet und immer noch verliebt in seine Frau und sie in ihn. Was für ein Zeugnis. Aber wisst ihr, daraus höre ich, es fällt ihm nicht schwer, seiner Frau Gutes zu tun. Die Ehe muss harmonisch sein. Und wisst ihr, Gott sagt, er will Gefallen an uns haben. Er will uns segnen. Es fällt ihm nicht schwer, uns Gutes zu tun. Er hat uns wunderbar gemacht. Wir sind besonders in Gottes Augen. Dort, wo ein Mensch sich so zu Gott hinwendet, so lebt, dass er Gott gefällt, ihn fürchtet, sein Wort hält. Ihr Lieben, wisst ihr, dort scheut Gott weder Kosten noch Mühe. Ich finde diesen Vers in Römer 8, 32 so schön, wie es heißt, der Christus für uns hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott will uns segnen. Er wird verändernd in unser Leben eingreifen, weil Gott seine Kinder segnen wird. Es wird unser Leben verändern, weil Gott in unserem Leben handeln wird. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, er wird handeln. Es geht eindeutig hier heraus hervor aus Vers 8. Er wird uns führen. Er wird uns in das Land bringen. Er wird uns dorthin bringen, wo er uns haben will. Lieben, für Josua und Kaleb, sie wollten dahin, dauerte es noch 40 Jahre. Und mir scheint es so, wir müssen manchmal Geduld haben. Aber Gott will uns dahin bringen, wo er uns haben will. Gott ist es, der handelt, als sie über den Jordan gehen. Nicht wahr? Der Jordan war überflutet und Gott sagt, setzt einen Schritt in den Jordan und dann wird das Wasser stehen bleiben. Die Israeliten, sie konnten das Wasser nicht anhalten. Die Priester, sie konnten das Wasser nicht wegbeten. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr diesen Glaubensschritt tut, wenn ihr in den Jordan steigt, dann werde ich handeln. Und er tut es. Sie machen den ersten Schritt in den Jordan. Zack, das Wasser bleibt stehen. Und sie gehen trockenen Fußes hindurch. Gott wird handeln, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben will. Und ihr Lieben, an dieser Stelle ist diese Frage wirklich berechtigt. Bin ich in meinem Leben dort, wo Gott mich haben will? Und diese Frage kannst nur du ganz persönlich beantworten. Nur du kannst sagen, ob du diese Überzeugung vom Herrn hast, dass du dastehst, wo er dich haben will. Aber weißt du, wenn Gott Gefallen an deinem Leben hat, dann wird er genau das tun. Er wird dich genau dorthin bringen. Vielleicht hat Gott ganz unerwartete Wege mit dir, aber weißt du, er wird handeln. Gott wird handeln, wenn wir mit unseren Feinden zu kämpfen haben. Ich möchte uns erinnern an den Kampf gegen Jericho. Ja, ich hatte vor einiger Zeit gesagt, wir verstehen gar nicht, was das für einen Sinn machte, so gegen Jericho zu kämpfen, wie sie es taten. Aber es war Gott, der gegen die Feinde handelte. Nun haben wir heute, Gott sei Dank, in unserem Glauben natürlich gesehen keine Feinde. Ja, wir dürfen jeden Sonntag frei zusammenkommen. Wir dürfen jeden Mittwoch frei zusammenkommen. Wir dürfen von unserem Glauben zeugen. Wir dürfen von unserem Glauben erzählen. Wir haben nicht diese Feinde, die sich uns entgegenstellen. Es gibt Länder auf dieser Erde, wo das anders ist. Wir sollten sie in unseren Gebeten einschließen. Wir sollten für sie vor Gott treten. Aber ihr Lieben, heißt das, dass wir keine Feinde haben in unserem Glauben? Doch, wir haben sie, nicht wahr? Und erinnert euch, wir sprachen vorhin davon, Gott hat ein Zeichen dafür, dass Gott Gefallen an uns hat, ist, dass unsere Feinde nicht über uns triumphieren. Was sind diese Feinde? Sag mal, kennst du diesen Feind Gebetsarmut? Ist das ein Feind in unserem Leben? Ich sehe, mancher nickt zustimmend. Und ich glaube, das ist so. Ihr Lieben, wenn der Herr Gefallen an unserem Leben hat, dann will Gott, dass wir diese Gebetsarmut überwinden. Gott will uns so viel mehr geben. Es gibt eine Stelle in Jesaja, ich glaube, es ist Jesaja 57, 16. Da heißt, und Gott wunderte sich, dass kein Fürsprecher da war. Was für ein Wort. Gott wundert sich über Gebetsarmut in unserem Leben. Aber Gott will handeln, wenn wir mit unseren Feinden kämpfen. Kennst du den Feind Wohlstandsdenken? Das ist das Denken, das darauf ausgerichtet ist, was wir alles erreichen können, was wir alles schaffen können, was wir alles erleben können. Wohlstandsdenken, das ein Leben diesem Gedanken unterordnet. Ich bin überzeugt, ein Feind für unser geistliches Leben. Hesekiel 16 spricht davon. Gott will uns helfen, diese Feinde zu besiegen. Wie ist das mit dem Feind Komfortzone? Dass wir uns darin eigentlich ganz wohl fühlen, aber Gott uns herausfordert, unsere Komfortzone zu verlassen. Gott will handeln in unserem Leben, wenn wir mit unseren Feinden kämpfen. Aber auch da, ihr Lieben, wo wir Niederlagen erleben, das zeigt uns das Wort. Und es mag sein, dass es diese Situation in unserem Leben gibt. Dann will Gott handeln, wenn er Gefallen an unserem Leben hat. Da ist die kleine Stadt Ai. Das Volk Israel hat den Sieg aus Jericho noch im Rücken. Mit Rückenwind, mit reduzierter Kraft gehen sie nach Ai und sie können die Stadt nicht einnehmen. Eine Niederlage. Und es gab Ursachen dafür. Und weißt du, der Herr will dir helfen. Der Herr will dein Leben verändern. Er wird handeln, wenn wir Niederlagen erleben, wenn wir uns an ihn klammern, zu ihm kommen und im Glauben festhalten und sagen, Herr, hilf uns, deck auf, zeig mir die Not in meinem Leben, zeig mir die Ursache meiner Niederlage. Gott wird unser Leben verändern. Das ist mein letzter Punkt, weil der Herr mit uns ist. Und wisst ihr, weil der Herr mit uns ist, brauchen wir uns eben nicht zu fürchten vor dem, was kommt. Und das Interessante ist, Josua erwähnt das hier in Vers 9 zweimal. Fallt nur nicht ab vom Herrn, fürchtet euch nicht vor dem Volk. Ganz am Ende dieses Verses noch einmal, fürchtet euch nicht vor ihnen. Wir brauchen uns vor unseren Feinden nicht zu fürchten. Ihr könnt das auch zu den vorangegangenen Danken mit anschließen. Ja? Feinde sind da, sie sind in unserem Leben, aber wir brauchen uns vor ihnen nicht zu fürchten, weil der Herr eben mit uns ist. Und ich finde diese Aussage Josuas so schön, wir werden sie wie Brot fressen. Und wisst ihr, das Brot ist ein alltäglicher Gegenstand. Unsere Feinde sind Dinge des Alltags. Wir haben täglich damit zu kämpfen. Aber der Herr sagt, wir werden sie wie Brot verspeisen. Es wird für uns normal sein, damit umgehen zu können, das überwinden zu können, wenn der Herr Gefallen an uns hat, weil das eben genau das unser Leben verändern wird. Und diese Zusage, ja, dass der Herr mit uns ist, das zieht sich letztendlich wie ein roter Faden durch das Wort. Hier 4. Mose 14, 9, relativ am Anfang, auch davor sagt Gott es wiederholt. Aber auch in Matthäus aus dem Neuen Testament, Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch jeden Tag, bis an das Ende der Erde. Ihr Lieben, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem, was kommt. Gott will unser Leben verändern. Und ich möchte schließen mit dem Vers aus Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Du und ich, wir sind Gott nicht egal. Er hat Acht auf uns. Und weißt du, das ist der Grund, warum du heute Morgen hier dabei bist. Deswegen hab keine Sorge vor dem, was kommt, sondern setz alles daran, mit deinem Leben Gott zu gefallen. Dann wird das dein Leben, doch mein Leben, verändern. Gott segne uns. Amen.